Audio Now.
Woran glaubst du? Sonntagsfrühstück mit Humberg und Brandl.
Wir haben heute zu Gast Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, eine außergewöhnliche Politikerin. Sie ist gelernte Juristin, sie ist eine sozialpolitisch unglaublich engagierte Frau und hat einen ungewöhnlichen Vornamen, Malu. Malu dahinter versteckt sich, verbirgt sich. Marie-Louise, ein Name, den sie eigentlich nicht leiden konnte. Im Alter von 13 Jahren hat sie ihren Eltern gesagt, nö, ich heiße jetzt Malu. Und dann wurde sie, wie sie selber sagt, Feministin. Und dann wurde sie relativ spät Politikerin. Eine erfolgreiche Politikerin mit einem außergewöhnlichen und bemerkenswerten Schicksal.
Mit Anfang 30 bekam Malu Dreyer die Diagnose Multiple Sklerose, eine chronische Nervenkrankheit. Die hat sie allerdings erst 11 Jahre später publik gemacht, zu einem Zeitpunkt, als ihr das Gen schon offensichtlich schwer fiel. Manche CDU-Politiker sagen über Malu Dreyer, sie sei außen Watte, innen Stahlbeton. Wie sie das selbst sieht, was sie treibt und woran sie glaubt, darüber wollen wir heute mit ihr sprechen. Frau Dreyer, erinnern Sie sich zufälligerweise an die erste Begegnung mit Heribert Brandl?
An die allererste Begegnung? Oh, Herr Brandl, Sie treffen mich jetzt auf den linken Fuß.
Aber Heribert weiß es und das ist ihm wahnsinnig
so
peinlich.
Wirklich?
Es ist peinlich, weil Sie waren Sozialministerin, es war bei Ihnen im Haus eine Tagung, Sie haben eröffnet und ich sollte dann reden. Und Sie gingen zurück vom Pult und ich sagte, ich wusste nichts von Ihrer Krankheit. Und ich kam gerade vom Skifahren und schaute sie an, stand auf und sagte, hatten Sie einen Skiunfall? Und dann sagten sie, nö, Sie sind krank. Und ich dachte mir, Mensch, Brandl, informier dich vorher, bevor du so blöde Sachen sagst beim Skifahren.
Aber das ist eigentlich nichts Schlimmes.
Passiert Ihnen das öfter?
Auch heute? Also heute weiß das eigentlich fast jeder. Wenngleich wirklich interessant finde ich ja, dass die Menschen das immer wieder vergessen. Und deshalb kommen dann manchmal schon noch so Äußerungen, gute Besserung, ja. Ich finde das persönlich überhaupt gar nichts Schlimmes, weil man kann doch nicht von anderen Menschen verlangen oder voraussetzen, dass sie wissen, dass ich gesundheitlich da eine Einschränkung habe.
Ist Outing eigentlich die richtige Bezeichnung?
Ja, ein bisschen schon, weil es war gefühlt tatsächlich so, weil ich war ja schon relativ lange krank vorher. Und ich habe auch sehr genau überlegt, wann ist der richtige Zeitpunkt und wann kann ich das wirklich machen. Und das hat sich schon so angefühlt, auch wirklich gut geplant von mir. Wer muss alles nacheinander informiert sein? Und ich denke, das war so eine Art Outing.
Wissen Sie noch, ob damals, als ich Ihnen begegnete bei der Situation, ob das Outing schon passiert war?
Das war schon passiert, sonst hätte ich Ihnen nicht so freimütig gesagt, dass ich MS habe.
Ja.
Ja, da war ich ja sehr zurückhaltend vorher damit. Eigentlich wusste das nur ein ganz kleiner Kreis von Freunden und Freundinnen und Familie und ansonsten keiner.
Ja. Die Diagnose haben Sie ja vor etwa 25 Jahren bekommen. Dann, ich glaube, 11 Jahre gewartet bis zu diesem Outing. Was ist diese Krankheit für Sie heute? Ein Schatten im Leben, eine tägliche Mobilitätsherausforderung oder eine gute Freundin, so wie Sie in Ihrem Buchtitel Die Zukunft ist meine Freundin einmal Ihre Zukunft beschrieben haben?
Naja, das ist schon eine Wegbegleiterin mit guten Seiten und mit auch Schattenseiten. Wenn ich jetzt heute gerade überlege, ich war ja schon im Sommerurlaub und wir waren an der Nordsee und da kommen schon manchmal so Momente, wo ich denke, jetzt würde ich gern einfach so lebensfroh einfach ins Meer rennen. Kennt jeder diesen Impuls, ja, zu jubeln, zu springen, zu rennen. Und das geht dann nicht in dem Moment. Und in dem Moment wird einem dann nochmal sehr bewusst, wie eine Krankheit einem auch ausbremsen kann mit solchen Emotionen oder Impulsen. Aber die Umkehrseite ist natürlich auch, dass ich ja auch eine große Dankbarkeit habe, denn ich bin so lange eigentlich chronisch krank und kann alles machen. Ich bin eingeschränkt in meiner Mobilität. Und damit kann man sehr, sehr gut leben. Und es ist auch gar keine Selbstverständlichkeit. Und manchmal macht einem eigentlich auch so eine Erfahrung mit einer Erkrankung tatsächlich auch ein Stück demütig, weil man einfach auch spürt, das ist nicht alles selbstverständlich und das ist ja auch ein großes Geschenk.
Ich habe gestern meiner Tochter am Telefon, meiner sehr kranken Tochter, die seit langem krank ist, gesagt, du, vielleicht liest du mal das Buch von Malu Dreyer.
Die Zukunft ist meine Freundin.
Dann sagte sie, ist momentan sehr kibbelig in ihrem Zustand, dann sagte sie, die ist Regierungschefin. Die redet sich leicht. Redet man sich leicht?
Nein, denn man ist Regierungschefin, aber man ist natürlich auch einfach nur Mensch. Und als ich die Krankheit bekommen habe, da war das ja gar nicht klar, wie mein beruflicher Werdegang sein wird, sondern im ersten Moment denkt man eigentlich eher so, jetzt ist sowieso erstmal alles vorbei. Und man muss dann schon einen eigenen Weg mit seiner Erkrankung finden. Und ich glaube, das gilt für jeden. Manchmal ist es leichter, manchmal schwerer. Aber einen Weg zu finden, wenn man eine Diagnose bekommt und erstmal im Schock ist, das glaube ich, diese Aufgabe hat jeder. Man muss schon sehen, einen Punkt gibt es, der ist, glaube ich, schon auch anders. Natürlich als Regierungschefin, wenn ich irgendwo hinkomme, weiß jeder, ich kann nicht gut laufen und dann wird auch darauf geschaut, dass ich mit dem Aufzug fahren kann oder dass ich ein barrierefreies Umfeld habe. Das wünsche ich mir für die Allgemeinheit, ja. Daran arbeiten wir hart, aber es ist leider immer noch nicht überall so.
Sagen Sie, der Satz, die Zukunft ist meine Freundin, ist ja ein sehr prägnanter Satz. Ist das am Anfang eigentlich Autosuggestion, aus der dann Realität wird, weil man so fest dran glauben will, dass die Zukunft für einen ist? Dass aus dem Optimismus, den man haben will, tatsächlich.
So neurolinguistische Programmierung,
ja, meinst du? Ja, dass man sich selber programmiert. Ist das so oder ist das von Anfang an ein Gefühl, das da ist?
Es ist wirklich so ganz und gar meine Grundeinstellung, dass ich fest davon überzeugt bin, dass man die Dinge gemeinsam natürlich auch mit anderen zusammen auch gut gestalten kann. Egal, welcher Herausforderung man gegenübersteht, nicht alles gelingt umfänglich, aber man hat immer die Chance dazu und man muss etwas vorsichtig sein bei dem Thema Krankheit, weil man da natürlich nicht nur Einfluss drauf hat, aber es muss ja jeder seinen Weg finden und meine Grundeinstellung ist einfach die, positiv an das Thema ranzugehen.
Woher kommt diese Zuversicht?
Ich bin so sozialisiert in diesem Sinne von meinem Elternhaus her. Ich bin auch ein Mensch, die Gott sei Dank gut behütet aufgewachsen ist. Das ist ja auch ein Privileg. Das heißt, ich habe eine große Sicherheit in mir selbst schon als junge Frau gehabt, um tatsächlich auch positiv nach vorne gucken zu können. Ich bin ja auch ein gläubiger Mensch, wie jeder weiß. Also ich habe da auch meinen Gott, ja, der dann auch für mich eine Stütze ist. Und ich glaube, daher kommt wirklich auch dieses Bild, dieses Lebensbild, das ich verfolge. Und ich muss auch sagen, meine Erfahrung im Leben ist auch die, dass die Menschen im Grunde gut sind, dass sie auch streben nach dem Guten und dass man Wege finden muss, die Menschen auch immer wieder zu gewinnen, gemeinsam dieses Gute zu tun. Wir leben ja in einer Welt, wo Menschen, die von diesem Weltbild oder Lebensbild ausgehen, manchmal auch so ein bisschen als unrealistisch und naiv betitelt werden, Gutmenschen und so weiter. Die Wahrheit ist ja eigentlich, dass die anderen gar nicht die Realisten sind. Sie sind vielleicht Zyniker an dieser Stelle. Aber wenn man schaut, wie Menschheit eigentlich reagiert, nehmen Sie die ganzen Krisen, auch jetzt Corona, wie viele Menschen sich so toll und verantwortungsvoll verhalten, wie sie sich zusammentun, helfen, sich unterstützen, dann weiß ich, dass ich das richtige Lebensbild habe. Und wir sind die Realisten, nicht die anderen.
Es ist spannend, dass Sie das sagen. Es ist tatsächlich psychologisch so, dass unser Gehirn so programmiert ist, dass wir auf Risiken, Gefahren, negative Nachrichten viel, viel stärker reagieren. Also ein katastrophisches Gehirn haben. Und es tatsächlich immer wieder wichtig ist, bewusst auf die guten Dinge, auf die positiven Dinge zu gucken, Dankbarkeit zu kultivieren, um ein realistischeres Bild zu bekommen.
Wenn ich von Ihrer Krankheit höre und wie Sie damit umgehen, fällt mir die zweite Strophe der Internationale ein. Da steht ja drin, aus dem Elend zu erlösen können nur wir selber tun. Es gilt dann in gewisser Weise, da ist ein anderes Elend gemeint, aber es gilt dann auch wohl für die persönlichen Malesen.
Ich glaube schon, dass man auch selber eine Verantwortung hat, innerlich daran zu wachsen. Man braucht auch Unterstützung, man braucht Hilfe, man braucht Menschen, die einem lieben, die einem helfen, dass das auch geht. Aber man muss irgendwo auch selber den Weg dahin finden. Und für mich, weil wir jetzt eben mal ganz kurz vom Glauben hatten, für mich ist das schönste Gleichnis in der Bibel das mit den Talenten. Und das kann man auch übertragen auf Herausforderungen im Leben. Aber dass jeder Mensch, der eine hat ein Talent, der andere hat zwei oder drei, jeder Mensch bekommt etwas mit
im Potenziale Leben.
Ja. Und die Frage ist, was macht er damit? Und setzt er es im Sinne der Allgemeinheit wirklich ein und zugunsten des Gemeinwesens? Und das Ganze beginnt bei einem selbst. bei der Entwicklung der Einstellung dazu und natürlich auch immer wieder der Selbstmotivation in diesem Sinne auch zu handeln. Und ich glaube, das ist auch das Thema bei Erkrankungen, bei Herausforderungen im Leben, dass man da auch eine Verantwortung trägt.
Ja. Sie haben mal gesagt, dass Sie an den Punkt kommen mussten, aufhören zu kämpfen. Glauben Sie, dass alle Menschen mit Herausforderungen in Krisensituationen an diesen Punkt kommen müssen, um wieder klar zu sehen?
Es wäre vermessen, wenn ich das sagen würde, aber ich kann nur von mir sprechen. Ich glaube, dass mit Erkrankungen jeder Mensch unterschiedlich umgeht und die MS ist ja auch so eine mit 1000 Gesichtern. Also die Menschen sind auch unterschiedlich betroffen. Aber für mich war das so eine Erfahrung, weil der natürliche Reflex ist ja, ich möchte das nicht und ich
Auflehnung.
Genau, und ich werde alles tun, damit das weggeht und dass ich es trotzdem schaffe. Und also eigentlich ist Kampf die Ansage, Wut und Kampf, ja. Und letztendlich war meine Erfahrung, dass man es annehmen muss, um dann wieder eine neue Freiheit zu bekommen und mit dieser Lage dann auch entsprechend umzugehen.
Ja. Hans-Jochen Vogel, der große, jetzt verstorbene Sozialdemokrat, hat einmal in einem Ausbruch zu Wolfgang Schäuble gesagt, er sei unter dem Eindruck seiner Behinderung hart geworden, manche meinen sogar böse. Können Sie das verstehen?
Ich weiß nicht, was für ein Verhältnis sie miteinander hatten, die beiden, in welcher Beziehung sie standen. Ich glaube, man muss vorsichtig sein als jemand, der nicht krank ist oder keine Behinderung hat, so über andere zu sprechen, es sei denn, man kann das menschlich irgendwie erklären, warum das zwischen denen jetzt passiert ist. Aber natürlich kann auch Erkrankung hart machen, frustrieren.
Hat sie es hart gemacht? Härter als vorher?
Ich hoffe, dass die Erkrankung mich nicht hart gemacht hat. Sie hat mich vielleicht erfahrener gemacht und vielleicht auch noch sensibler an ganz vielen Stellen und vielleicht auch klarer in der Frage, was will man eigentlich im Leben und worauf arbeitet man hin und orientiert sich hin.
Hans-Jochen Vogel hat sich ja sofort 3 Stunden später entschuldigt und trotzdem hat Schäuble gesagt, es sei das Schäbigste, was ihm in der ganzen Politik widerfahren sei. Und er hat eine Zeit lang sich geweigert, den Namen Vogel überhaupt auszusprechen. Sie berichten ja auch immer wieder, dass Sie Hassschreiben kriegen. Ist das etwas, was man einfach abhaken muss, weil es sowas überall gibt, oder trifft es einen doch?
Also am Anfang trifft einem das schon. Also ich meine, alle Menschen in der Öffentlichkeit bekommen ja zurzeit diese Hassmails und das schon seit langer Zeit.
Was kommt da zum Beispiel?
Die Behinderung kommt da auch öfter mal vor. Ne? Das trifft einem am Anfang, weil man denkt, also was ist das denn jetzt? Was hat denn meine Behinderung eigentlich mit dem zu tun, wie ich denke und wie ich agiere? Aber man hakt es dann auch irgendwann ab, weil es ist einfach diese unsägliche Kategorie von respektlosem Umgang und hassorientierten Umgang. Man darf sich damit nicht so lange aufhalten.
Irgendwann haben Sie von Schäuble in Verbindung mit Vorbild geredet. Haben Sie gemeint, die Art und Weise, wie er öffentlich mit seiner Behinderung umgeht?
Ja, also ich finde schon, also er hat ja eine unglaubliche Leistung erbracht, jetzt mal unabhängig davon, wie man politisch dazu steht. Und das alles eben auch im Rollstuhl mit einer schweren Behinderung, da kann man nur Respekt vorhaben.
Wer waren oder sind Vorbilder für Sie?
Es gibt Persönlichkeiten in der Welt, die, wo man sagt, ja, daran orientiert man vielleicht auch ein Stück seines Handelns oder man lernt aus diesen Persönlichkeiten etwas. Und für mich war beispielsweise schon seit vielen, vielen, vielen Jahren ist Nelson Mandela so einer, das einfach für mich so unfassbar ist, wie ein Mensch so agieren kann. Dass er mir gefällt als Persönlichkeit, ist ja eigentlich nicht verwunderlich, wenn ich gleichzeitig ein Mensch bin, der ans Gute im Menschen glaubt, ja, und an die Tatsache, dass man die Dinge zum Positiven gestalten kann.
Ist er der lebende
kann,
Beweis?
Ja? Er ist der lebende Beweis. Es scheint einem ja, wenn man sich mit Mandela beschäftigt, ja eigentlich übermenschlich.
27 Jahre im Gefängnis und danach die Hand zu reichen den Menschen, die einem die Hälfte des Lebens genommen haben, oder zumindest ist es unsere Perspektive.
Wie viel Einfluss er allein auf sein Umfeld hatte. Das ist ja interessant, auch wie er im Gefängnis umgegangen ist mit den Gefängniswärtern und mit seinen Mitgefangenen und so. Das hat einfach eine Ausstrahlung.
Sind Sie schlagfertig, Frau Dreyer?
Manchmal.
Manchmal, schauen wir mal. Idealerweise beantworten Sie jede Aussage oder verenden Sie in einem Satz. In Bestform bin ich, wenn
ich große Aufgaben vor mir habe.
Mein politisches Rollenmodell, wenn es das gibt.
Es ist eigentlich die Verabschiedung dieser Männermachenschaften hin zu einem gleichberechtigten Bilden der Politik.
Angst macht mir?
Ich bin kein Mensch, der groß Angst hat, eher Sorge.
Was macht Ihnen beispielsweise Sorge?
Zurzeit macht mir Sorge, dass nach allen Umfragen die Menschen zwar zufrieden sind mit ihrem Leben, aber dass sie zukunftspessimistisch sind.
Und AfD wählen. Hoffnung gibt mir,
dass es doch immer wieder ganz viele Menschen gibt, die zupacken, die zusammenhalten, die solidarisch sind.
Drei Dinge, die eine gute Politikerin ausmachen.
Ehrlichkeit, Kompetenz und ich finde auch so Bodenständigkeit.
Als Bundeskanzlerin der SPD würde ich?
Da ich nicht Bundeskanzlerin der SPD werde, mache ich mir darüber jetzt gerade gar keine Gedanken.
Schade.
Meine größte Schwäche?
Ach, was ist eine Schwäche?
Beim Stichwort USA denke ich an.
Leider an Trump. Es stimmt einfach nicht, dass Checks and Balances einen Präsidenten, der so drauf ist, ausgleichen könnte. Wie viel kaputt gegangen ist in den letzten Jahren, ist einfach unsäglich.
Von meinen Eltern habe ich gelernt, dass
es sich lohnt, die Dinge anzupacken und zu gestalten.
Julia Klöckner?
War mal meine Gegnerin.
Katholisch sein heißt für mich?
Extrem kompliziert. Ich bin froh, dass ich meinen Gott habe.
Was ist so kompliziert daran?
Die Institution der katholischen Kirche ist wirklich sehr schwierig. Und alles, was jetzt läuft, auch mit dem Papst, der ja eigentlich sehr viel Hoffnung ausgeströmt hat, ist auch jetzt sehr enttäuschend, muss man sagen.
Sie meinen, wie die Laien gedemütigt werden.
Ja, das ist sehr enttäuschend.
Mein Leben hat am Ende Sinn gemacht, wenn?
Wenn ich mein Potenzial wirklich ausgeschöpft habe und möglichst viel Gutes bewegt habe.
Frau Dreyer, Sie reden ja, wenn Sie von Ihrem schönen Wohnprojekt reden, in dem Sie leben, jedenfalls am Wochenende. Gern von gelebter Inklusion.
Gelebte Inklusion ist, wenn Sie gar nicht mehr darüber nachdenken, ob jemand eine Behinderung hat, ob er eine andere Nationalität, einen anderen Glauben hat oder reich oder alt oder arm ist. Also wenn es einfach die größte Selbstverständlichkeit der Welt ist. Und das ist in unserem Dorf so.
Ist diese gelebte Inklusion, bei der man gar nicht mehr darüber nachdenkt, ist dieses Modell auch ein Modell für die alternde Gesellschaft?
Unbedingt. Ich glaube ganz fest daran, das ist auch so ein Ziel, das hatte ich schon als Sozialministerin, jetzt auch noch als Ministerpräsidentin, dass wir irgendwann mal in jeder Gemeinde ein alternatives Wohnprojekt haben. Sie wachsen, aber immer noch zu langsam. Aber dass wirklich Menschen jeden Alters frei natürlich in ihren Wohnungen zusammenleben und damit nochmal eine Gemeinschaft sind, wie früher das Dorf war und im Grunde sich gegenseitig unterstützen, ohne den professionellen Pflegedienst zu ersetzen.
Ich meine, viele haben ja unendlich Angst vor dem Alter. Viele sagen auch, höre ich in Diskussionen immer wieder, mit dem Geist bei dementen Menschen verschwindet die Würde. Und wenn ich selber habe es bei meiner Mutter erlebt, es ist falsch. Die Würde bleibt natürlich da, auch wenn die Mutter ganz anders ist, als sie früher war. Aber Demenz ist für ganz viele schlimmer als der Tod. Sie ist, sage ich gern, wie ein langer Karfreitag, gewindelt und verlacht und verspottet. Wie soll man mit den Alten umgehen? Was soll passieren? Das Wohnprojekt ist eine Antwort. Wie soll die Gesellschaft umgehen mit den sehr Alten?
Ja, also zum einen ist es total wichtig, dass die Würde auch wirklich gelebt wird und dass die Menschen in ihrer Lebensleistung wirklich auch anerkannt werden, auch wenn sie alt und zerbrechlich sind. Dass die Menschen keine Angst haben vor dem Alter, sondern dass sie wissen, sie sind Teil unserer Gesellschaft und das mit größter Selbstverständlichkeit. Die Vorstellung, dass wir irgendwann mal alle in einem Altersheim wohnen, sie ist einfach nicht realistisch, sie ist auch nicht gewollt. Deshalb brauchen wir diese anderen Lebensformen.
Hast du Angst vor dem Alter, Heribert?
Ich habe es noch gar nicht so überlegt. Mein Vater hat immer gesagt, erinnere ich mich gut, ab 55 hat man jeden Tag ein anderes Zipperlein. Und da denke ich mir, Gott, das scheint sich geändert zu haben. Ich habe kein Zipperlein.
Tritt später ein.
Aber bei den ganz alten Menschen fällt mir oft ein Stück Literatur ein, das wir in der Schule gelesen haben, Aldous Huxley, Die schöne neue Welt. Da wird beschrieben drin, wie alte Menschen, weil sie der Marktökonomie nicht mehr entsprechen, in Fabriken abgeschaltet werden. Es ist eine Sicht von Leben, dass das Leben ein Produkt ist, das der Herstellung und der Entsorgung bedarf. Ich erzähle es deswegen, weil die Sterbehilfe und das selbstbestimmte Sterben ja ein Thema geworden ist in diesem Jahr durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass der selbstbestimmte Tod ein Menschenrecht ist. Können Sie mit diesem Satz und mit diesem Gedanken umgehen?
Ich selber kann mir das gar nicht vorstellen. Ich respektiere, dass es Menschen gibt, für die ist das eher so eine Option, also bevor ich dann wirklich schwer krank eigentlich nicht mehr leben kann. Aber persönlich bin ich immer noch der Auffassung, dass es eigentlich nicht eine Menschenentscheidung sein sollte. Und vor allem, wenn wir irgendwann mal in der Gesellschaft eine Diskussion bekommen, wann fängt das menschenwürdige Leben eigentlich an und wo hört es auf und was ist dann noch menschenwürdig und wo ist es legitimiert? So weit dürfen wir wirklich gar nicht kommen.
Wenn ich Christ oder Christin bin und also an die Auferstehung glaube und spüre, dass mein Leben einfach ein furchtbares Leid ist, ist es dann nicht verständlich, wenn ich sage, ich will schneller zur Auferstehung?
Schneller ins Paradies.
Das ist, glaube ich, eher eine zynische Einstellung zu dem Thema. Aber die Menschen dürften keine Angst vorm Tod haben, egal wie er sich gestaltet. Und ich meine, die Medizin ermöglicht jetzt auch sehr, sehr viel. Man kann ja wirklich auch sehr human und friedlich sterben, selbst wenn man ganz schwer krank ist und auch Schmerzen hat. Also das muss ja heute gar nicht mehr sein.
Ich würde ganz gerne noch etwas mehr erfahren über das Wohnprojekt Schammertdorf, das ja schon seit den Ende der 70er Jahre in Trier existiert. Mhm. Wie genau muss ich mir das Leben da vorstellen? Sie haben schon gesagt, alt, jung, reich, arm, beeinträchtigte, nicht beeinträchtigte Menschen. Was hat Sie bewegt, dahin zu ziehen? Und gab es am Anfang Berührungsängste?
Also mein Mann, der lebt ja da von Anfang an schon und ich habe als Bürgermeisterin dieses Wohnprojekt schon zur Kenntnis genommen, dachte, sowas brauchen wir eigentlich in allen Städten und Gemeinden oder sowas Ähnliches. Und ich war total glücklich, dass ich nicht nur den richtigen Mann gefunden habe, sondern so, dass er auch noch in einem Wohnprojekt gelebt hat. Das ist das erste Wohnprojekt, was es in Rheinland-Pfalz gibt. Und das war immer meine Vorstellung zu leben, dass ich eben nicht alleine irgendwo lebe, sondern wirklich in einer Gemeinschaft lebe. Wir brauchen natürlich auch viel Freiheit, aber das ist ja auch so. In diesen modernen Projekten hat ja jeder sein Leben und trotzdem ist einem der Nachbar nicht egal und jeder bringt sich ein, je nach Lebensphase.
Sie haben mal gesagt, Frau Dreyer, dass Inklusion in 20 Jahren erreicht sein wird.
Hat sie schon vor 5 Jahren gesagt. Oh. Sind wir schon ein bisschen unterwegs.
Sind wir schon ziemlich weit. Wenn ich jetzt Inklusion ganz weit verstehe, gilt dieser Satz in 20 Jahren, jetzt in 15 Jahren haben wir es geschafft, gilt der auch für die Gleichberechtigung von Mann und Frau?
Man könnte ja die Hoffnung verlieren, ne, was die Gleichberechtigung von Mann und Frau betrifft. Das ist ja wirklich ein Drama, wie lange wir daran schon arbeiten.
Was würde sich denn ändern, wenn 50% der deutschen Abgeordneten weiblich wären?
Man kann das vielleicht nicht so abstrakt sagen, aber meine Erfahrung ist einfach, wenn Männer und Frauen zusammenwirken, dann ist es ein besseres Klima. Es ist eine andere Kultur des Miteinanderumgehens.
Kann ich bestätigen von meiner Arbeit bei McKinsey.
Das ist wirklich wahr. Es gibt genug Studien, die zeigen, dass auch wenn in großen Unternehmen das so ist, dass sie viel erfolgreicher sind. Und natürlich sind auch die Themen, die für Frauen und Männer relevant sind, dann auch noch mal stärker und dominant in der Bearbeitung. Und zwar in dem Sinne, dass sie dann auch gleichberechtigt gelöst werden.
Also was zum Beispiel Vereinbarkeit.
Klar.
Von Familie
klar,
und Arbeit.
Oder auch die Frage, wie ist das mit der Arbeit? Wie kann man das eigentlich organisieren, dass es wirklich funktioniert? Dass wir jetzt in Corona so eine Art Rollback jetzt in der großen Pause hatten, zeigt ja, wo wir gesellschaftspolitisch stehen. Und insofern würde das uns sehr, sehr helfen, wenn wir eine stärkere Repräsentanz von Frauen wirklich auch hätten in allen Ebenen der Politik.
Sie bezeichnen sich ja selbst auch als überzeugte Feministin. Mhm. Was für eine Art von Feministin sind Sie? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ich habe das immer so ausgedrückt, dass ich eine höfliche Feministin bin, weil ich, das ist so ein bisschen die Abgrenzung eigentlich so alles schwarzer Generationen, die damals dann schon auch echt krass aufgetreten sind. Vielleicht war das auch so nötig, aber sehr stark in Abgrenzung zu Männern. Man muss nicht Männer hassen, um Feministin zu sein. Das ist eigentlich altmodisch, sondern Feministin der späteren Generationen, die lieben sogar Männer und die sind auch im guten Dialog mit ihnen. Aber sie verteufeln sie nicht.
Wenn Sie jetzt eine Prognose abgeben sollten, wann ist denn der Zustand erreicht, den Sie sich wünschen?
der Parität, der wirklichen Gleichberechtigung, der Verteilung von Aufgaben in Familie, Gesellschaft und Politik, wie Sie sich's vorstellen.
Du meinst, in wie vielen Jahren oder wie das aussieht?
In wie vielen Jahren wird das jemals erreicht werden?
Also wir haben es auf jeden Fall dann erreicht, wenn wir nicht mehr immer drüber reden müssen. Das ist schon mal klar. Dass wir immer wieder darüber reden müssen, hat damit zu tun, dass wir immer noch zu langsam sind.
Ihr Vater, der in der CDU engagiert war, hat offenbar mal gesagt, Malu ist eine tolle Politikerin, nur leider in der falschen Partei. Warum sind Sie in der SPD?
Die SPD ist meine Partei und es hat ganz viel mit ihren Grundwerten zu tun, mit Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit. Es sind einfach die Werte, nach denen ich auch strebe in dem, was ich tue. Und ich fühle mich da wirklich sehr, sehr gut in dieser Partei. Bei allen Höhen und Tiefen, es ist meine Partei.
Aber es sagen ja ganz viele, die die Werte der SPD Revue passieren lassen. Soziale Gerechtigkeit vertrete auch ich.
Alle
sind für soziale Gerechtigkeit. Wenn wir hier auf die Straße runtergehen, sagen alle soziale Gerechtigkeit, bravo. Warum steht denn dann die SPD so sauschlecht da?
Ja klar, das sagen alle, aber sie tun es halt nicht. Wenn es die SPD nicht gäbe, gäbe es keinen Mindestlohn, es gäbe keine Grundrente, es gäbe keine Auszubildenden-Mindestvergütung.
Es gäbe kein Hartz IV.
Ich könnte tausend Dinge mehr dazu aufzählen und jetzt eben auch keine Grundrente. Und das ist tatsächlich so.
Was ist ein Hartz IV-Gericht?
Die SPD hat an dieser Stelle schon den einen oder anderen Fehler einfach gemacht. Vieles an der Agenda war ja auch okay und manches war eben nicht so gut. Und ich kann nur sagen, ich war damals ja schon Arbeitsministerin. Es gab in Deutschland nur ein einziges Thema, nämlich 5 Millionen Arbeitslose. Und das hat jeden Politiker, jede Politikerin echt gequält. So viele Menschen in ganz schwierigen Situationen. Jetzt ist ja schon in der Amtszeit, als ich kommissarische Parteivorsitzende war und Andrea Nahles hat damit begonnen, haben wir uns ja an dieser Stelle programmatisch neu aufgestellt und ganz klar auch gesagt, was wir nicht gut finden, uns ausgesprochen für ein Bürgergeld, dass wir diese Reformen brauchen. Manches ist ja auch schon gemacht worden, aber wir brauchen tatsächlich mit anderen Mehrheiten, mit der CDU geht das nicht, an dieser Stelle auch nochmal einen ganz neuen Ansatz.
Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt in Deutschland und trotzdem gelten mehr als jedes fünfte Kind und Jugendliche unter 18 als armutsgefährdet. Was müssen wir tun?
Ja, wir brauchen eine Kindergrundsicherung, das ist vollkommen klar, weil alles andere führt nicht zum Ziel. Ich bin davon überzeugt, in einer neuen politischen Konstellation wird auf jeden Fall die Kindergrundsicherung auch umgesetzt. Bin ich fest von überzeugt.
In welcher neuen politischen Konstellation?
Im Moment, wir streben immer noch an, auch wenn Sie das jetzt auch ein bisschen lächelnd kommentieren. Aber natürlich will die SPD besser aus der Bundestagswahl rauskommen, als sie es jetzt ist oder in der letzten Zeit war. Und wir wollen natürlich auch wieder regieren. Und in jeder anderen Konstellation wird klar sein, dass die Kindergrundsicherung einfach das Thema ist, was für Kinder durchgesetzt wird. Und es wird sicherlich auch ein Schwerpunkt sein, den wir in eine Koalitionsverhandlung einbringen
werden. In jeder anderen politischen Konstellation. Jetzt regieren, die SPD müsste so ungeheuerlich zulegen, dass es an ein Wunder grenzt oder tatsächlich ein Wunder ist. Wenn ich jetzt auf den Kudamm runterginge und würde fragen, wer ist SPD-Vorsitzender, bin ich ziemlich überzeugt, dass die Leute alles Mögliche sagen würden. Von Sigmar Gabriel bis Malu Dreyer. Aber auf Saskia Esken und Walter Bojans würden die wenigsten kommen. Ist das ein guter Zustand?
Naja, man muss fair bleiben. Die beiden sind noch nicht furchtbar lange Vorsitzender. Und das Zweite ist, wir leben jetzt gerade in wirklich extrem außergewöhnlichen Zeiten. Wir haben rund um die Uhr Corona, wir haben keine normalen Veranstaltungen, wir haben keine normalen Themen in der Öffentlichkeit. Das heißt, es ist auch sehr schwer für Parteivorsitzende, sich an dieser Stelle zu profilieren. Das ist nun mal einfach so.
Wenn wir jetzt über die SPD nachdenken und wie sich die SPD positionieren soll, fällt einem erstmal Willy Brandt ein, vor 50 Jahren etwa, mehr Demokratie wagen. Wie heißt das Motto heute? Ist es mehr Umverteilung wagen, mehr soziale Gerechtigkeit wagen?
Das ist nicht unser offizielles Motto, aber selbstverständlich geht es darum, mehr soziale Gerechtigkeit wagen und auch tatsächlich nochmal stärker darauf zu achten, dass die Gestaltung der Zukunft auch so aussehen muss, dass es wieder gerechter wird insgesamt in der Gesellschaft und auch nachhaltiger. Wir sind inhaltlich sehr klar, das ist die CDU nicht, streitet sich noch über die Frauenquote und wir werden mit großer Energie in diese Wahlen gehen. Und da Angela Merkel jetzt einfach nicht mehr antritt, also nicht eine Amtsinhaberin wieder die Chance hat, die Wahl für sich zu bestimmen, Wir haben ja auch gute Aussichten, dass die SPD da wirklich zum Zug kommt.
Wer wäre denn Ihr Lieblingsgegner in der CDU für die Bundestagswahl?
Boah, ich sage immer, Gegner kann man sich nicht aussuchen. Man muss klar für sich selber sein, was das Programm, was die Aussage ist. Und wir nehmen es mit jedem Gegner auf und orientieren uns an unseren Stärken.
Wie ist das mit der AfD? Bei den letzten Landtagswahlen lag die AfD, glaube ich, bei etwa 12-13%. Wie gehen Sie in Rheinland-Pfalz mit der AfD um? Wie gefährlich halten Sie die AfD?
Ich habe die AfD schon immer für sehr gefährlich empfunden. Und es hat sich auch alles bewahrheitet, was ich von Anfang an gesagt habe. Die AfD ist in weiten Teilen durchsetzt von Menschen, die entweder rechtsextrem sind oder in der Grauzone zum Rechtsextremismus.
Ist der Ton rauer geworden?
Der Ton ist rauer, kann man im Bundestag genauso verfolgen. Und
haben Sie denn gute Hoffnung, dass bei der nächsten Landtagswahl gelingt, die AfD deutlichst unter 10% zu drücken?
Also das muss auf jeden Fall unser Ziel sein, aber das ist trotzdem ein hartes Stück Arbeit.
Woran glaubst du, heißt ja der Titel unseres Podcasts. Sie sind jetzt seit über 25 Jahren in der aktiven Politik. Glauben Sie nach all diesen Jahren in der Politik immer noch an das Gute im Menschen?
Ja, unbedingt und absolut.
Das ist noch nicht verloren gegangen.
Manchmal könnte man zweifeln, aber es ist nicht so. Ich glaube tatsächlich, dass die Mehrheit der Menschen immer nach dem Guten streben.
Sie sind ja ein religiöser Mensch. Sie verstecken die Religiosität auch nicht. Was ist Religion für Sie in Ihrer Bedeutung für das öffentliche Leben?
Jetzt sprichst du wie ein Pfarrer, Herr
Ja, liegt ja auf der Hand bei dem Thema.
Wenn man von sich behauptet, dass man ein religiöser Mensch ist, hat man ja auch bestimmte Grundsätze oder Glaubenssätze, die das Leben prägen. Und es prägt natürlich auch mein Handeln. Die Bergpredigt, die eigentlich in Gänze brutal und ermutigend zugleich ist. Ja, das sind Leitfäden, an denen man sich nicht wörtlich hält, aber die doch ganz viel von dem eigenen Überzeugungsbild auch abbilden. Und damit ist das schon oft auch einfach so ein Leitfaden, ohne dass man sich sklavisch an das hält, was da wörtlich steht, sondern es sind die Gedanken, die mich leiten.
Wofür beten Sie?
Oh, für ganz viel, ganz ehrlich. Also für Familie, für die Welt, für mich selber, dass ich die Kraft, die richtigen Entscheidungen treffe, in auch schwierigen Situationen und für alles Mögliche.
Und nachdem Heribert Sie jetzt so gelöchert hat, frage ich mich, gibt es irgendwas, was Sie über ihn wissen wollen?
Ich weiß schon ganz schön viel über Sie, Herr Brandl. Ne? Wie geht es Ihnen eigentlich, seit Sie viel freier geworden sind?
Ist er ja nicht.
Die Antwort, die wirklich stimmt drauf, ist zu sagen, die Pflicht ist weg und es bleibt die Kühe.
Woran glaubst du? Der Podcast mit Humberg und Prantl.
Audio Now.